Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Es ist Freitag und da gibt es gewöhnlich Termine.
Und auch heute geht es so gewöhnlich weiter. Der Blick auf die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche, am Montag, den 25. November, nimmt der Bundeskanzler um 16.30 Uhr in Schloss Bellevue an der Ernennung von Cem Özdemir zum Bundesminister für Bildung und Forschung teil. Keine Sorge, seine andere Verwendung bleibt natürlich erhalten. Für Landwirtschaft und Ernährung bleibt er ebenfalls zuständig. Am Dienstag, 26. November, wird der Bundeskanzler um 15 Uhr den kirgisischen Präsidenten Sadir Japarow zu einem Besuch im Bundeskanzleramt empfangen. Das ist nach dem Z5-plus-1-Treffen im kasachischen Astana, das war im September dieses Jahres, bereits das zweite Treffen des Bundeskanzlers mit dem kirgisischen Präsidenten in den vergangenen 12 Monaten. Neben der bilateralen Zusammenarbeit dürfte es um Wirtschaft und geopolitische Fragen gehen und natürlich, das liegt in der Natur der Sache, auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Am Mittwoch, 27. November, tagt zunächst um 11 Uhr unter Leitung des Bundeskanzlers das Bundeskabinett. Ab 16.45 Uhr wird der Bundeskanzler dann den Weihnachtsbaum für das Bundeskanzleramt entgegennehmen. Der Baum wird, wie üblich, von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände e.V. gestiftet und stammt in diesem Jahr aus dem Stadtforst Fürstenwalde in Brandenburg. Es soll eine etwa 8 Meter hohe Fichte sein, die in den nächsten Wochen den Ehrenhof des Bundeskanzleramtes schmückt. Bei der feierlichen Übergabe wird es auch musikalische Begleitung geben und der Kinderchor der Brüder Grimm Grundschule aus dem Wedding wird singen. Die Veranstaltung ist presseöffentlich und wird sicherlich sehr intensiv wahrgenommen von ihm. Ebenfalls am Mittwoch nimmt der Bundeskanzler an der feierlichen Verabschiedung des Hauptgeschäftsführers des DIHK, Martin Bandsleben, im Kolosseum in Berlin-Pankow teil. Dort wird er gegen 18 Uhr eine Rede halten. Am Donnerstag, 28. November, nimmt der Bundeskanzler dann im bayerischen Penzberg an der Grundsteinlegung des Diagnostikproduktionszentrums der Firma Roche teil. Der Bundeskanzler wird ab etwa 14.15 Uhr auf dem Gelände der Baustelle erwartet. Im Anschluss an die Begrüßungsworte von Thomas Schinecker, dem CEO der Roche-Gruppe, und von Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, hält der Bundeskanzler ein Grußwort und danach erfolgt die symbolische Grundsteinlegung. Der Bundeskanzler wird außerdem ein Diagnostiklabor von Roche besichtigen und sich wie üblich Zeit auch für Gespräch mit den Beschäftigten nehmen. Der Neubau in Penzberg ist mit einer Investitionssumme von rund 600 Millionen Euro die bislang größte Einzelinvestition des Unternehmens Roche in Deutschland. Die Investition reiht sich ein in die Investitionsentscheidung anderer deutscher und internationaler Pharmaunternehmen am Standort Deutschland. Roche wird in der neuen Anlage unter anderem chemische Stoffe für diagnostische Tests entwickeln und herstellen. 2028 soll der Betrieb in dem neuen Gebäude aufgenommen werden. Der Pharmasektor ist nicht nur für die Gesundheitsversorgung der Bürgerinnen und Bürger wesentlich, er hat auch große Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Mit der nationalen Pharmastrategie der Bundesregierung, die das Bundeskabinett im vergangenen Dezember beschlossen hat, wurde ein konkreter Aktionsplan aufgestellt, um Deutschland als Forschungs- und Produktionsstandort der Pharmabranche attraktiver zu machen. Mit dem Medizinforschungsgesetz wurden zudem wesentliche Eckpunkte der Strategie bereits umgesetzt. Soweit mein Überblick über die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche.
Vielen Dank, Herr Hebestreit, dafür. Und das Auswärtige Amt, Herr Wagner, hat auch noch eine Reiseankündigung für uns.
Ja, sehr gern. Ich darf Ihnen eine Reise der Außenministerin am Montag ankündigen. Außenministerin Baerbock wird am Montag, das ist der 25. November, zum zweitägigen Treffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister in Italien reisen. Das Treffen findet natürlich unter dem Vorsitz Italiens statt. Themen werden unter anderem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Lage im Nahen und Mittleren Osten, regionale Fragen im Indopazifik sowie globale Partnerschaften sein. Sie wissen, das war schon unter unserem Vorsitz 2022 so und unter dem japanischen Vorsitz letztes Jahr, sind die G7 bei der Unterstützung der Ukraine weiterhin wichtiger und entscheidender Abstimmungsmechanismus. Und zum Schluss vielleicht noch zwei Servicehinweise. Bei dem Treffen wird es aller Voraussicht nach ein Kommuniqué geben, das vom italienischen Vorsitz veröffentlicht wird. Und am Ende des Treffens wird die Außenministerin auch eine Pressekonferenz geben, über die wir Sie dann über die üblichen Kanäle informieren werden.
Vielen Dank, Herr Wagner. Ich würde jetzt mal, bevor wir zu den Terminen kommen, das Thema Internationaler Strafgerichtshof aufrufen, weil das hier mir als größtes Interesse signalisiert wurde. Herr Jung möchte beginnen.
Herr Hebestreit, ich hatte Ihre Pressemitteilung zu diesem Haftbefehl jetzt gelesen. Da heißt es, dass die Bundesregierung die innerstaatlichen Schritte gewissenhaft prüfen werde. Damit lassen Sie offen, ob sich die Bundesregierung an die Entscheidung, also ob die Bundesregierung die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs für bindend erachtet. Könnten Sie das hier ausräumen?
Ich muss das nicht ausräumen, sondern ich kann auf das verweisen, was in dieser Erklärung steht.
Ja, da steht eben nicht das, was Sie zum Beispiel hier im Mai zu uns gesagt haben. Da haben Sie gesagt, natürlich werde Deutschland alle Entscheidungen des Strafgerichtshofs umsetzen und dass, wie im Mai, Sie haben ja auch gesagt, dass Sie sich an Recht und Gesetz halten werden. Das haben Sie heute in dieser Mitteilung nicht getan. Und andere europäische Staaten haben ja klar gesagt, dieser Haftbefehl wird umgesetzt.
Ich kann immer noch auf das verweisen, was in dieser Erklärung steht, und das gilt.
Herr Thur.
Herr Hebestreit, gleiches Thema. Kann man das so interpretieren, dass die Bundesregierung alles verhindern wird, dass es dazu kommt, den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in Deutschland zu verhaften? So liest sich das doch.
Das sind jetzt Interpretationen, die Sie diesem Text entnehmen. Ich verweise immer auf diesen Text, und das ist die Grundlage unserer Arbeit.
Ich habe vielleicht noch mal eine Nachfrage. Warum ist das so schwer für die Bundesregierung? Wir können ja vor unserem geschichtlichen Hintergrund genau so formulieren, dass wir sagen, wir wollen den Internationalen Gerichtshof unterstützen. In diesem Fall aber wäre es für uns ein absolutes Unding, einen israelischen Ministerpräsidenten in Deutschland zu verhaften. Das ist doch eigentlich begründbar, oder nicht?
Ich verstehe Ihren Punkt. Wir haben ja deswegen eine Erklärung gemacht, die beiden Bedingungen, über die wir sprechen, gerecht werden müssen. Das ist einerseits die Bedeutung des Internationalen Strafgerichtshofes, den wir sehr unterstützen, und andererseits die von Ihnen angeführte geschichtliche Verantwortung. Und insofern ist auch im Lichte dieser beiden Aspekte ist diese Sprechererklärung oder ist die Erklärung zu sehen. Ich könnte mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass es mir schwerfällt, mir vorzustellen, dass wir auf dieser Grundlage Verhaftungen in Deutschland durchführen.
So, dann habe ich Herrn Wackert, danach Frau Pauli, danach Frau Jeckels. Und dann geht es auf der Seite weiter zu diesem Thema. Und die Ohrenmeldung habe ich auch gesehen.
Ist Herr Netanyahu in Deutschland willkommen?
Über Reisepläne des israelischen Ministerpräsidenten ist mir nichts bekannt.
Ich habe nicht nach einer Reiseplan gefragt, ich habe gefragt, ob er willkommen ist.
Ich habe keine akuten Anfragen aus dem Büro des Premierministers Israels, dass er nach Deutschland kommen will. Und insofern muss ich mich dazu nicht weiter äußern.
Frau Pauli.
Ganz kurz nochmal, habe ich das richtig verstanden? Es ist schwer für Sie, auf dieser Grundlage Verhaftung durchzuführen. Also auf
Nein, das wäre...
Oder auf welcher Grundlage könnten Sie eine Verhaftung durchführen?
Sehr präzise zu sein. Ich habe gesagt, es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass auf dieser das ist was ganz anderes
als ja,
das,
deshalb frage ich ja nach. So,
ja, es genau. Fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass auf dieser Grundlage Verhaftungen in Deutschland durchgeführt werden.
Aber auf welcher Grundlage? Also da gibt es den Internationalen Strafgerichtshof, der hat einen internationalen Haftbefehl ausgeschrieben. Deutschland erkennt diesen Strafgerichtshof an und die dann hat man ein Problem, weil es sich um Israel und eine geschichtliche Verpflichtung handelt oder eine Verpflichtung Deutschlands gegenüber Israels handelt. Aber also dieser Pressemitteilung entnehme ich keinen Hinweis, wie die Bundesregierung sich verhält oder verhalten würde, käme Netanyahu nach Deutschland. Und jetzt weiß ich, können wir alle hier 10-mal fragen, wird es wahrscheinlich keine andere Antwort geben, aber es ist keine Antwort.
Ich finde schon, aber da können wir auch unterschiedlicher Meinung sein.
Klar.
Frau Jeckels.
Sie hatten ja Monate Zeit gehabt, um sich auf dieses Szenario darauf vorzubereiten. Hat sich denn wirklich niemand im Bundeskanzleramt oder im Auswärtigen Amt Gedanken gemacht, was für Konsequenzen das haben wird? Warum muss man das jetzt noch prüfen?
Ich verstehe Ihre Frage nicht.
Es war ja schon klar, dass dieses Szenario eintreten könnte, dass es Haftbefehle geben wird gegen Netanyahu und Gallant. Warum muss man das jetzt noch prüfen? Hätte man ja schon länger machen können.
Ich verstehe immer noch nicht, worauf Sie hinaus wollen.
Ist eine ganz klare Frage. Sie sagen jetzt, die Bundesregierung wird prüfen, wie man diese Entscheidung jetzt umsetzt. Aber warum muss man das jetzt noch prüfen? Das hätte man hätte sich doch schon seit Monaten vorbereiten können auf dieses Szenario. Es war ja klar, dass das hätte passieren können und dass es sogar wahrscheinlich ist, dass es passieren wird.
Naja, das ist die Frage, ob es wahrscheinlich ist, aber da besteht ja gar keine Eile.
So, jetzt müssen wir mal weitergehen. Herr Steiner, ich sehe nicht, ob das Mikro an ist.
Oh, wahrscheinlich. Ja, jetzt ist es an. Vielen Dank. Ich probiere es auch noch mal. Herr Hebestreit, in Ihrer Erklärung haben Sie geschrieben, dass Sie die innerstaatlichen Schritte gewissenhaft prüfen, was nach sehr langer Bank klingt, erstmal vom Lesen her. Daher ist die Frage der Kollegin natürlich vollkommen berechtigt, welche Prüfungen denn im Vorhinein stattgefunden haben, nachdem Sie monatelang eben ja wussten, dass da was kommen würde. Das würde ich gerne verstehen, was dort konkret zu prüfen ist. Und das Zweite da drin ist, sehen Sie denn auch eine Prüfungsnotwendigkeit für den Fall, für den unwahrscheinlichen Fall, dass Herr Sinwar hierher kommt, der ja ebenfalls von einem Haftbefehl betroffen wäre?
Zum zweiten Teil kann sich vielleicht, weil der Kollege Wagner mir gerade zuflüsterte, da weiß er offenbar mehr als ich, kann sich Herr Wagner kurz äußern. Und zum ersten Fall bleibe ich bei meiner Antwort, die ich nachvollziehbarerweise, wenn Sie sagen, sei unbefriedigend, das nehme ich zur Kenntnis. Aber da bleibe ich bei dieser Sprechererklärung und sage, gestern sind diese Haftbefehle erlassen worden und das wird jetzt gewissenhaft geprüft, was das innerstaatlich, also innerhalb von Deutschland, für Konsequenzen haben kann.
Ich kann ergänzen zu dem Zeiten, Herr Sinwar ist ja tot und nicht von einem Haftbefehl betroffen, sondern der richtet sich ja gegen den Hamas-Führer Daif.
Gut, dann würde ich die Frage auf ihn anpassen an der Stelle, da habe ich mich gerade verlesen wohl. Wie schaut es da aus? Muss da auch gewissenhaft geprüft werden?
Also ich kann, weil Sie auch das Auswärtige Amt angesprochen haben, Sie nur noch mal darauf verweisen, was auch die Außenministerin heute Morgen ja in einer deutschen Fernsehsendung gesagt hat und was wir ja von dieser Stelle hier auch immer wieder gesagt haben, dieses Gericht ist unabhängig, diese Unabhängigkeit des Gerichts achten wir und natürlich ist Deutschland an Recht und Gesetz und an das Völkerrecht gebunden und die Haltung der Bundesregierung hat ja der Regierungssprecher in einer schriftlichen Stellungnahme vor dieser Bundespressekonferenz dargelegt.
Dann habe ich Herrn Sabelberg.
Ja, die niederländische Regierung hat gesagt, dass sie den Internationalen Strafgerichtshof für 100% anerkennen und dass sie auch mit dem Strafgerichtshof mitarbeiten. Gilt das auch für die deutsche Bundesregierung, dass sie den ICC für 100% anerkennen und auch dazu verpflichtet sind, da mit denen mitzuarbeiten?
Da kann ich Sie, ich weiß nicht, ob Ihnen die Sprechererklärung nicht vorliegt, das ist der zweite Absatz der Sprechererklärung, der, glaube ich, die Antwort enthält.
Können Sie es nochmal wiederholen, bitte?
Ich soll Ihnen jetzt die Sprechererklärung vorlesen, da vertraue ich doch darauf, dass Sie eine Pressemitteilung selber lesen können, Herr Sabelberg.
Also Sie sagen, dass Sie zu Verpflichtungen, dass Sie dazu verpflichtet sind, mitzuarbeiten, weil Sie die Statuten unterschrieben haben von der Statuten von Rom und weil Sie Mitglied vom ICC sind.
Ich sage, dass der zweite Absatz der Pressemitteilung die Antwort auf Ihre Frage enthält.
Herr Delfs auch dazu oder?
Darf ich noch eine?
Nee, ich schreibe Sie wieder drauf, sonst wird das hier ein bisschen ungerecht. Okay, dann Frau Kornmeier. Oder ich habe dazwischen jemanden übersehen. Machen Sie bitte gerne weiter und dann.
Ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, was diese innerstaatlichen Schritte sind, die jetzt geprüft werden müssen. Also reden wir da von rechtlichen Fragen oder was genau wird da eigentlich geprüft?
Das sind rechtliche Fragen, ja.
Und was für rechtliche Fragen?
Das kann ich hier nicht genauer ausführen, aber es ist natürlich etwas, das haben Sie sicherlich wahrgenommen, dass unter Juristen dieser Schritt nicht unumstritten ist, ob die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs in diesem Fall einschlägig ist. Und auch so etwas wird ja geprüft sein.
Das heißt, Sie würden in Frage stellen, was der ISTGH an der Stelle entschieden hat?
Ich habe jetzt gerade gesagt, dass wir prüfen. Das ist nicht ein Infragestellen, sondern man hat eine Grundlage, die ist seit gestern vorhanden. Und diese Grundlage prüft man jetzt, ob wir das einschlägig finden.
Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück.
Tobias Schulze von der Taz, auch dazu, auch mal ganz abstrakt loslöst von dem Fall. Welche Schritte müssen denn passieren zwischen so einem internationalen Haftbefehl und dann einer Umsetzung in Deutschland? Wer macht da was?
Also Zunächst einmal müsste man, ganz abstrakt gesprochen, müsste ja überhaupt jemand, der mit einem Haftbefehl gesucht wird, einen Kontakt nach Deutschland anstreben, also eine Reise nach Deutschland, in Deutschland einreisen. Dann wird das akut, vorher nicht.
Und wenn es dann akut ist und jemand am Flughafen steht, welche Behörde muss dann wo was beantragen?
Das müsste dann, glaube ich, das Innenministerium in dem Fall beantworten, aber das kann ich nicht hier aus dem Stegreif machen.
Können Sie was beantworten?
Es ist tatsächlich nicht das Innenministerium, sondern es geht ja um Völkerstrafrecht. Das sind andere Häuser federführend. Nach meinem Erkenntnis gibt es einen justiziellen Geschäftsgang bei ISTGH Haftbefehlen. Da kann ich aber nichts weiter zu sagen.
Können Sie sagen, wer das kann? Das Justizministerium sieht so aus, oder?
Ja, also ich, es gilt natürlich alles, was der Regierungssprecher gesagt hat, und dieses Verfahren ist ja auch noch meines Wissens nie zur Anwendung gekommen, weil noch nie in Deutschland jemand aufgrund eines Haftbefehls des ISTGH verhaftet wurde, und ich kann jetzt die Stimmung nicht so ganz lesen, ob das jetzt wirklich angezeigt ist, hier so abstrakt generelle Ausführungen zu machen. Ich würde mich da vielleicht mal zurückhalten.
Gut, dann geht es weiter mit Herrn Jessen.
Ja. Herr Hebestreit, ist der Bundesregierung bekannt, dass der Internationale Strafgerichtshof im Jahr 2021 seine Zuständigkeit für die Palästinensergebiete erklärt hat? Das ist höchstrichterliche Rechtsprechung. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Bundesregierung dagegen jeweils Zweifel geäußert hätte. Erkennen Sie das jetzt nicht mehr an?
Ich glaube, wir haben uns dazu gar nicht geäußert, und insofern muss ich da nichts anerkennen oder aberkennen.
Die Nichtanerkennung besteht darin, wenn Sie sagen, Sie müssten jetzt prüfen, weil es ja rechtlich umstritten sei, ob der Internationale Strafgerichtshof überhaupt zuständig sei. Die Zuständigkeit ist seit 2021 richterlich entschieden. Wenn Sie jetzt sagen, wir prüfen trotzdem, erkennen Sie damit die richterliche Entscheidung nicht an? Das ist die Frage. Das zweite Nachfrage, wie bindend ist für Sie eigentlich das Wort bindend? Normalerweise heißt bindend, und so haben Sie das in der Vergangenheit auch immer gesagt, Urteile werden von uns umgesetzt. Jetzt sagen Sie, es gibt aber andere Kriterien, die gegen die Umsetzung der Urteile sprechen. Das heißt, Sie schwächen die Bindungswirkung ab und schwächen damit die Reputation des Internationalen Strafgerichtshofs. Warum machen Sie das?
Herr Jessen, ich würde jetzt ungern, auch wenn wir beide eine Neigung haben zur Interpretation einzelner Begriffe, da wollte ich jetzt heute nicht einsteigen, sondern ich würde darauf verweisen, was ich in der Antwort auf die Frage des Kollegen über die beiden Punkte, die wir hier gemeinsam übereinbringen müssen. Das ist einerseits die historische Verantwortung Deutschlands gegenüber dem Staat Israel, und es ist andererseits unser Engagement für den Internationalen Strafgerichtshof. Und in diesem Spannungsverhältnis bewegen wir uns. Und das kommt auch in dieser Erklärung, die ich vor dieser Pressekonferenz veröffentlicht habe, zum Ausdruck. Und in diesem Lichte wird all das gesehen und geprüft, wonach Sie hier fragen.
Herr Barschall.
Ja, nach dieser Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs wird Deutschland seine Haltung zur israelischen Regierung, sprich Waffenlieferungen nach Israel, neu bewerten?
Waffenlieferungen nach Israel unterliegen immer einer Einzelfallprüfung, und da bleibt es auch jetzt dabei.
Die Unterstützung für die israelische Regierung?
Entschuldigung, das habe ich akustisch.
Die Unterstützung für die israelische Regierung?
Unsere Haltung gegenüber Israel ist unverändert.
Eine Nachfrage noch, wenn Sie erlauben. Herr Scholz hatte gesagt, dass er keinen Zweifel hat, dass Israel das Völkerrecht einhält. Nach diesem Urteil zweifelt er daran?
Das ist kein Urteil, das ist ein Haftbefehl, der erlassen wurde. Das ist etwas deutlich anderes, und der Bundeskanzler hat seine Position dazu meines Wissens nicht verändert.
Herr Jung hatte sich nochmal gemeldet.
Ich möchte mal die Außenministerin zitieren, als es um den Strafbefehl gegen Herrn Putin ging. Hebestreit, Herr Wagner, vielleicht können Sie sagen, ob diese Aussagen auch generell gelten oder immer noch gelten. Da hat sie gesagt, niemand steht über der Charta der Vereinten Nationen, niemand steht über dem humanitären Völkerrecht, niemand kann Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit ungesühnt begehen. Deutschland verteidigt die Charta der Vereinten Nationen. Deswegen steht man voll und ganz hinter dem ISDGH, der dafür geschaffen worden sei, dass Kriegsverbrechen nicht ungesühnt bleiben.
Also
gilt das?
Natürlich gilt das. Das Völkerrecht gilt. Und ich habe ja hier auch schon betont, dass Deutschland natürlich ans Völkerrecht gebunden ist. Und das hat die Außenministerin ja auch betont. Ich möchte aber noch mal einmal sagen, zu diesem Vergleich mit Putin, die Situation dort ist doch wirklich deutlich anders gelagert, ja, anders als Israel verfügt Russland eben nicht über ein funktionierendes Justizsystem, wo man ausgehen kann davon, dass der Konflikt zeitnah aufgearbeitet wird. Und außerdem anders als Russland greift oder anders als Israel greift ja Russland völkerrechtswidrig ein Land an und verteidigt sich nicht gegen einen bewaffneten Angriff, wie es Israel tut. Also das nur zu diesem Vergleich und dieser Gleichsetzung. Aber zu Ihrer Eingangsfrage, Herr Jung, ist Deutschland an das Völkerrecht gebunden? Ja, natürlich ist Deutschland an das Völkerrecht gebunden.
Also vielleicht haben Sie mich missverstanden, dass Sie jetzt irgendwie Putin und oder Russland und Israel da irgendwie vergleichen wollte oder gleichsetzen wollte.
Ich habe mich
auf die Aussagen zu einem anderen Haftbefehl gegen einen anderen Regierungschef in einem anderen Land bezogen, wo sie ganz klar sich hinter die Charta der Vereinten Nationen, ganz klar hinter den ISDGH gestellt haben und eindeutig gesagt haben, das muss umgesetzt werden. Und jetzt sehen wir, dass sie da anders drauf reagieren.
Naja,
das also ist ja interessant.
In der veröffentlichten Sprechererklärung von Herrn Hebelstreit steht ja, dass Deutschland einer der größten Unterstützer des Internationalen Strafgerichtshofs ist.
Ja, aber Sie sagen nicht, dass niemand über der Charta der Vereinten Nationen steht.
Weil faktisch niemand über der Charta der Vereinten Nationen steht. Rechtlich.
Ich habe jetzt Frau Jeckels, Herrn Steiner und Herrn Savelberg noch dazu, Herrn Jessen und dann würde ich und Herrn Jung und dann würde ich das Thema gerne verlassen, damit wir auch noch zu anderen Themen kommen.
Nochmal,
Frau Jeckels hat schon das Wort.
Nochmal zu der Frage der Zuständigkeit, die gerade eben schon angesprochen wurde. Das Argument Deutschlands in der Amicus Curiae-Submission war ja, dass Israel quasi die israelischen Gerichte sich selbst erstmal mit dem Fall beschäftigen sollen. Das wurde aber jetzt eindeutig abgelehnt, diese Argumentation. Ist das jetzt der Grund, warum Sie sagen, es müsste nochmal geprüft werden, wer eigentlich zuständig ist? Fahren Sie die gleiche Argumentation weiterhin?
Das kann ich vielleicht beantworten. In der Tat hatten wir ja von der Aufforderung des Gerichts Gebrauch gemacht oder von dem Angebot des Gerichts, unsere Rechtsauffassung da darzulegen und haben in der Tat, wie Sie sagen, auch nochmal in diesem Schreiben auf das Komplementaritätsprinzip, was ja ein wichtiges Prinzip im römischen Statut ist, abgestellt. Sollte es zu einem Hauptsacheverfahren kommen, wird diese Frage dort auch weiter eine Rolle spielen, weil dann wird ja nochmal die Frage zu beantworten sein, ist der Gerichtshof sozusagen, kann der Gerichtshof sich mit der Situation befassen und dann wird auch diese Frage zu klären sein, wie Herr Hebelstreit ja schon richtig sagt, im Moment schauen wir ja auf eine Entscheidung zu Haftbefehlen, das ist sozusagen keine rechtliche Beurteilung mit Blick auf dieses rechtliche Argument.
Gibt es aber jetzt seit einem Jahr in Israel eben kein Gerichtsverfahren, obwohl zu diesen Vorwürfen, obwohl verschiedene Menschenrechtsorganisationen auch vor Gericht geklagt haben. Diese Klagen wurden abgelehnt. Wie ist man denn überhaupt zu dem Schluss gekommen, israelische Gerichte, also hier gäbe es keine Rechtslücke?
Ich glaube, da gilt auch das, was der Regierungssprecher gerade gesagt hat, unsere Haltung zu Israel ist unverändert. Und wir haben in der Vergangenheit immer wieder gesagt, dass wenn es Vorwürfe, wenn es Anzeichen gibt, dass internationales humanitäres Völkerrecht nicht eingehalten wird, muss das aufgeklärt werden, und zwar auch durch die und vor allen Dingen durch die israelische Justiz. Und zum anderen haben wir ja auch immer wieder gesagt, humanitärer Zugang ist extrem wichtig. Es muss mehr getan werden, um das Leid in Gaza zu lindern. Und dieser humanitäre Zugang muss gewährleistet werden. Natürlich ist Israel an das humanitäre Völkerrecht gebunden.
Herr Steiner.
Herr Wagner. Nochmal nachfragen. Das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, dass Sie Israel regelmäßig daran erinnern, dass eine innerisraelische Aufarbeitung notwendig ist, auch eine justizielle Aufarbeitung, hat das in irgendeiner Form Früchte getragen? Israel ist ja unterliegt ja nicht dem ISDGH an der Stelle, ist ja nicht Mitglied. Was können Sie uns da berichten? Gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass in Israel irgendetwas passiert? Oder wirken Sie jetzt noch einmal spezifisch auf Israel ein, versuchen Sie einzuwirken, damit dort eben ein Ermittlungsverfahren angestrengt wird, eingeleitet wird, durchgeführt wird, sodass die ISTGH-Zuständigkeit sich automatisch erledigt hat?
Ich glaube, Herr Steiner, da kann ich kurz bleiben. Es bleibt dabei, dass, wenn es Anzeichen gibt, dass internationales Völkerrecht nicht eingehalten wird und es da Fragezeichen gibt, dann müssen diese aufgearbeitet werden, eben auch durch die israelische Justiz. Das sind im Übrigen aber ja nicht nur wir, die das sagen, sondern es gibt ja auch israelische Stimmen, die das auch immer wieder anführen. Insofern muss sich Israel letztlich daran messen lassen.
Dann habe ich Herrn Sabelberg.
Ja, Sie konnten nicht beantworten, ob Netanyahu willkommen noch ist hier in Deutschland. In die andere Richtung, also der niederländische Minister Veldkamp vom Außenminister, der wollte am Montag nach Israel fahren. Dieser Besuch wurde kurzfristig jetzt abgesagt. In Israel ist zu hören, dass es wegen diesen Haftbefehl quasi ist aus Den Haag. Würden Mitglieder der Bundesregierung Netanyahu in Israel demnächst besuchen oder vielleicht in weiterer Entfernung?
Und vielleicht auch. Da liegen mir im Augenblick keine Informationen vor, ob akut gerade Reisen geplant sind. Aber wenn es soweit ist, würden wir sie auch ankündigen. Da kann ich hier keine generelle Aussage treffen, die Ihnen ja wichtig wäre, ob wir das noch tun oder nicht mehr tun. Das würden wir dann im Einzelfall jeweils Ihnen mitteilen.
Aber würden Sie das auch generell nicht ausschließen, dass es dazu kommt? Und vielleicht können Sie noch kurz sagen, wie lange ein Jurist in der Bundesregierung braucht, um diese gewissenhafte Prüfung des Haftbefehls zu beurteilen?
Das ist nicht ein Jurist in der Bundesregierung, sondern bestimmt eine ganze Reihe von Juristen, die das prüfen werden. Das wird sicherlich nicht innerhalb von wenigen Tagen passieren, aber es wird auch nicht ewig dauern. Und irgendwo dazwischen werden wir uns dann äußern müssen und äußern wollen. Und die erste Frage hatte ich versucht schon dadurch zu beantworten. Ich sage, ich kann da jetzt keine generelle Position, eine neue Position formulieren von dieser Stelle aus. Insofern ist das die Antwort.
Dann habe ich Herrn Jessen nochmal und Herrn Jung.
Herr Wagner, die israelische Regierung hat den Tag oder das Urteil als einen schwarzen Tag bezeichnet. Der ICC habe jegliche Legitimität für seine Existenz verloren und sich in den Dienst extremistischer Kräfte gestellt. Hat aus Sicht der Bundesregierung der ICC seine Legitimität verloren? Hat er sich oder stellt er sich in den Dienst extremistischer Kräfte oder hat die Bundesregierung keinen Zweifel an der Legitimität der Arbeit des ICC?
Ich glaube, wenn Sie alle Äußerungen, die Sie bisher von diesem Podium heute dazu gehört haben, nebeneinander legen, werden Sie zu dem Schluss kommen, dass wir natürlich weiter Unterstützer des ISTGH sind und zum Völkerrecht stehen. Lassen Sie mich aber auch nochmal sagen, wir haben mit unseren israelischen Partnern, bei unseren israelischen Partnern immer sehr dafür geworben, mit dem Internationalen Strafgerichtshof zu kooperieren, was ja Israel freisteht, selbst wenn es nicht Mitglied nicht sozusagen Unterzeichnerstaat des römischen Statuts ist.
Bitte um Entschuldigung, dass mir eben das falsche Kürzel ICC rausgeschlüpft ist. Das ist so eine
Berliner. Nee, das ist richtig. Sie sind nur in einer anderen Sprache
unterwegs. Ja. Deswegen war das verwirrend. Sie werden die Begründung, denke ich mal, für die Haftbefehle kennen. In der wird Israel vorgeworfen, dass absichtlich Zugang zu Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung für betroffene Zivilbevölkerung verweigert oder eingeschränkt wurde und dass dies ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit sei. Die kritisierten Sachverhalte sind welche, die auch Sie und andere Sprecher, vor allem des Auswärtigen Amtes, hier immer wieder kritisiert haben. Vor dem Hintergrund ihrer eigenen Einschätzungen hat sich Israel der erhobenen Vorwürfe schuldig gemacht, der Verweigerung von möglicher Hilfe und Nahrung.
Sehen Sie es mir nach, dass ich Ihnen da eine faktische Antwort gebe. Offensichtlich ist ja der Internationale Strafgerichtshof, diese Vorverfahrenskammer, zu dem Schluss gekommen, dass es dort hinreichende Tatverdacht gibt, um zu diesem Schluss zu kommen. Ich glaube, wir sind ja hier, um die Position der Bundesregierung zum Ausdruck zu bringen. Und die beschäftigt sich jetzt ja seit nunmehr über 12 Monaten mit der Lage in Gaza und mit der Lage in Nahost und wie wir in eine Lösung kommen können dieses Konflikts und des schrecklichen Leids der Menschen, die da in Gaza unter katastrophalen Bedingungen ausharren müssen. Und ich glaube, das ist letztlich unser Fokus. Deshalb werden natürlich unsere diplomatischen Bemühungen, diesen Konflikt zu einer Lösungskonflikt beizutragen, auch weitergehen.
Herr Jung.
Ich möchte auch nochmal die israelische Seite zitieren. Die Botschaft Israels hat ja gesagt, dass der Internationale Strafgerichtshof, Zitat, jegliche Legitimität für seine Existenz und Tätigkeit verloren hat. Herr Bescheid, wie steht die Bundesregierung zum Angriff auf das Existenzrecht des Internationalen Strafgerichtshofs?
Jetzt haben wir uns so viel Mühe mit dieser schönen Erklärung gegeben und irgendwie lesen Sie sie alle nicht oder wollen sie nicht. Da würde ich auch wieder, der zweite Absatz ist doch sehr eindeutig auch an dieser Stelle. Und natürlich stehen wir sowohl, was die Ausarbeitung des Internationalen Strafgerichtsstatutes angeht, da war Deutschland federführend mit beteiligt und wir sind eine der größten Unterstützer und bleiben das auch. Und da ist die Antwort auf Ihre Frage, dass wir das natürlich auch weiterhin tun und unterstützen.
Ja, ja, darum frage ich ja den größten Unterstützer des ISTGH, wenn ein Partner, ein Freund Deutschlands die Existenz und Tätigkeitsgrundlage dieses Gerichts angreift und es ihm abspricht. Ist man als Vertragspartner des ISTGH nicht völkerrechtlich verpflichtet, Angriffe auf genau dieses Gremium zu verteidigen und zu verurteilen, was wir bisher nicht tun?
Ich glaube, unsere Position zum ISTGH und seiner Existenz ist ein anderes als die israelische Position, die nicht Unterzeichnerstaat des römischen Statutes ist. Insofern haben wir da sowieso grundsätzliche Positionsunterschiede, die auch immer wieder deutlich werden und die sind auch an dieser Stelle klar.
Gut, wir verlassen das Thema jetzt. Das wird sich ja noch weiteren Diskussionsbedarf in den nächsten Tagen geben. Jetzt habe ich die Termine, rufe ich auf, einschließlich der Reise der Außenministerin. Es gab Fragen zu Russland und Ukraine, die mir schon sozusagen gesagt worden sind. Frau Hickels, möchten Sie beginnen?
Ich hatte noch was zum Medizinforschungsgesetz, weil das gerade eben auch.
Ach so, nee, das können wir jetzt machen wir jetzt mal nicht. Jetzt machen wir es mal so, wie ich es gesagt habe. Und Herr Ivanov beginnt.
Ja, danke. Die FAZ hat gestern einen Artikel veröffentlicht. Da geht es darum, die Bundeswehr hat den deutschen Unternehmen den sogenannten Operationsplan Deutschland vorgestellt. In diesem Plan stehen laut FAZ konkrete Vorschläge, wie Unternehmen sich wappnen können. Erstmal können Sie bestätigen.
Sie hatten eigentlich eine Ukraine-Russland-Frage vorhin gesagt. Ja. Wollen Sie nicht mal mit der anfangen? Das würde jetzt so thematisch gut passen. Ja, danke.
Okay, weil das bezieht sich ja eigentlich auch auf die Frage. Okay, dann frage ich auch zu der Bundeswehr. Die Bundeswehr warnt, Russland könnte in 4 bis 5 Jahren willig und in der Lage sein, weiter nach Westen vorzurücken. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Bundeswehr diese Schätzung in Richtung eines kürzeren Zeitraums anpasst, vor dem Hintergrund der jüngsten Angriffe Russlands mit neuen ballistischen Raketen vom Typ Oreschnik, die früher nicht eingesetzt wurden?
Ja, danke für die Frage. Wir haben ja, also der Minister, aber auch der Generalinspekteur hat ja in den letzten Monaten vermehrt dargestellt, welche Bedrohungslage existiert und dass auch die Analyse ganz klar darauf hinauszielt, dass Russland weiter aufrüstet und sich weiter verstärkt und wie Sie richtig sagen, dass wir Richtung Ende des Jahrzehnts damit rechnen müssen, dass auch eine Gefährdung, eine verstärkte Gefährdung für die westlichen Länder Europas existieren. Und darauf ist natürlich unsere Planung ausgerichtet. Darauf ist ausgerichtet, dass wir die Bundeswehr verteidigungsfähig machen wollen und durchhaltefähig machen wollen. Wir haben dadurch die Pläne für den neuen Wehrdienst vorgestellt, für die personelle Durchhaltefähigkeit. Wir unterrichten regelmäßig über unsere Beschaffungen, um die materielle Durchhaltefähigkeit und materielle Ertüchtigung zu realisieren, um eben die Streitkräfte verteidigungsfähig und darauf auszurichten, dass dieser Bedrohung begegnet werden kann im Bündnis. Und das Bündnis tut ja in Gänze sehr viel und wird diese Entwicklungen fortführen, natürlich. Zu Ihrer Frage nach den aktuellen Ereignissen. Wir sehen hier, ich will auf die Lagebewertung gar nicht eingehen, weil ich die nicht teilen darf, Aber Sie wissen, dass wir ein Abwehrsystem für Bedrohungen, für Raketen aus exoatmosphärischen Bereichen beschaffen, ein Aerosystem. Ich kann mich ja gut erinnern an eine Diskussion vor circa einem Jahr, im Oktober 2023, ob dieses benötigt wird. Die Bedrohung sei ja gar nicht da. Wir sehen jetzt ziemlich deutlich, nicht nur ziemlich, wir sehen sehr deutlich, dass Waffen, also ballistische Flugkörper aus dem exoatmosphärischen Bereich eingesetzt werden. Und genau dafür ist dieses Aerosystem gedacht. Und wir sind hier im Zeitplan. Dieses System wird in einer Erstbefähigung Ende 2025 zur Verfügung stehen und ist genau die Antwort auf diese Form der Bedrohung.
Dann schließen Sie doch Ihre erste Frage an. Ich habe das falsch verstanden vorhin.
Die FAZ hat einen Artikel gestern veröffentlicht, da geht es um den Operationsplan Deutschland. Kurz, im Plan stehen konkrete Vorschläge, wie deutsche Unternehmen sich wappnen können. Erstmal die Frage ist, können Sie bestätigen, dass es diesen Plan gibt? Wurde dieser Plan schon längst vorbereitet oder ist das eine Reaktion auf die Ereignisse des letzten Monats? Und wie reagieren die Unternehmen soweit auf diesen Plan?
Also vielleicht mal zur Einordnung, der Operationsplan Deutschland ist keine Entwicklung der letzten Monate, sondern bezieht sich oder wurde initiiert und tiefer durchdacht im letzten Jahr und davor. Verteidigung ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, Sicherheit und Verteidigung, eine gesamtgesellschaftliche und gesamtstaatliche Aufgabe, sodass hier für die Verteidigung des Landes nicht nur die Bundeswehr, also in der äußeren Verteidigung, sondern auch die Länder, Sicherheitsbehörden, auch Blaulichtorganisationen und alle beteiligten Partner und bis hin zu den Kommunen eingebunden werden müssen. Hier geht es darum, dass Deutschland eine besondere Rolle hat im möglichen Konfliktfall, die Rolle als Drehscheibe Deutschland. Das heißt, NATO-Partner werden hier stationiert oder werden hier durchlaufen und diese müssen versorgt werden, Verkehrsregelung, Betriebsstoffe, Unterbringung bis hin zu Verlegungen von Gerät und Personen in mögliche Fronträume. Und dafür gibt es eben Notwendigkeiten, die abgestimmt werden müssen und das ist auch genau richtig. Und dafür gibt es einen Operationsplan Deutschland. Dieses Dokument ist eingestuft, das ist nicht öffentlich, wo aber die Rollen ganz klar bestimmt werden und miteinander abgestimmt werden. Und zwar ganz, ganz eng abgestimmt zwischen Bund, Land, zwischen Bundeswehr, zwischen den Ländern, den Sicherheitsbehörden bis hin zu den Blaulichtorganisationen. Und dieses Dokument, wie gesagt, ist eingestuft, wird aber ein iterativer Prozess sein. Dieses Dokument wird auch beübt. Wir hatten hier diese Woche hatten wir eine Übung dazu, dass auch in Berlin mit ca. 200 Teilnehmern erste Phasen hier durchgeübt wurden. Und da ging es vor allen Dingen um Alarmierungsketten, um wie kommuniziert man was in welchem Moment. Und das ist genau der Punkt, den wir brauchen, dass wir uns auf einen möglichen Konflikt bestmöglich vorbereiten. Zu Ihrem angesprochenen Artikel, der ist unzutreffend. Die Bundeswehr schult keine Unternehmen. Die Bundeswehr, Sie wissen das ja, ist ja mit den Landeskommandos in den Bundesländern vertreten, hat dort entsprechend auch Personal und gilt auch hier als Mittler, als Kommunikator und um Pläne und einfach nur Verfahren zu verdeutlichen. Und in dieser Rolle ist Personal aus den Landeskommandos regelmäßig auch eingeladen zu Verbänden, zu Vorträgen der Landesregierungen. Und dort informiert sie auch Unternehmen auch über diesen O-Plan Deutschland und was der bedeuten kann und welche allgemeinen Punkte es einfach mitzudenken gilt. Und ich glaube, es ist nur begrüßenswert, wenn alle möglicherweise betroffenen Bereiche, also von den Ländern, Blaulichtorganisationen bis hin zu den Unternehmen sich gewahr werden, sich bewusst werden, was das bedeuten kann im Konfliktfall. Und dass nichts anderes passiert hier. Es ist eine sehr transparente, soweit wie möglich transparente Information der Öffentlichkeit und der Unternehmen.
Gibt es weitere Fragen zu dem?
Achso, Herr Haufe.
Ja. Sie ergänzen, wie das für Unternehmen generell aussieht. Wir haben ja das KRITIS-Dachgesetz, also das Gesetz für die kritische Infrastruktur und auch die europäische Cyber-Richtlinie jetzt aktuell in der Abstimmung, beziehungsweise sind schon teilweise abgestimmt. Und diese legen im Grunde genommen ja den Rahmen fest, der den Unternehmen Orientierung gibt, wie sie sich durch eine schwierigere Sicherheits- und Bedrohungslage aufstellen. Ja, und das sind die Kerngesetze und die Kernverordnung, die für die Unternehmen gelten und hier auch eine Menge Orientierung geben. Das würde ich nochmal deutlich trennen vom Operationsplan D. Der hat eine, wie gerade erläutert, eine ganz andere Aufgabe, aber die bestehende neue Gesetzgebung spiegelt natürlich auch die neue Sicherheitslage wider.
Gut, ich sehe noch eine weitere Frage dazu von Herrn Steiner. Ich habe noch das Thema Northvolt auf meiner Liste, das Ostseekabel und noch weitere Meldungen zu verschiedenen Themen. Genau, noch weitere, also noch eine Reihe, deshalb nochmal ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich sehe das Mikro nicht, also es ist, das kann ich machen, aber ich sehe sie beide nicht sozusagen, weil Herr Delf so.
So ist das, ich habe hier nicht die Architektur gemacht vom Raum. Übrigens sind wir jetzt auch schon fast beim Nordseekabel, beim Ostseekabel angekommen. Dank Herrn Haufe gerade, der hat ja schon das Kritisdachgesetz angesprochen. Meine Nachfrage geht aber an Herrn Müller. Es gibt ja eine Vielzahl an Vorschriften, die auch für den Operationsplan Deutschland wichtig sind, die in ganz anderen Bereichen untergebracht sind. Beispielsweise die Frage der Zwangseinziehung oder der Unterstützung durch Arbeitskräfte und so weiter im Fall der Fälle. Da würde ich gerne wissen, wie denn der aktuelle Stand ist der Überarbeitung all dieser Rechtsgrundlagen. Die liegen zu einem großen Teil beim BMAS, aber auch beim BMG und bei ganz, ganz vielen anderen.
Genau, Gesamtverteidigung ist ein Prozess, der die gesamte Gesellschaft betrifft. Das habe ich dargestellt. Ziel des O-Plan Deutschlands, um jetzt mal dabei erstmal mich zu konzentrieren, ist auch, dass man genau so eine Fragen findet, aufwirft, diskutiert, ressortübergreifend. Und deswegen sind da auch alle Ressorts mit eingebunden. Über Details kann ich noch nicht reden, weil die verschiedensten Stresstests kommen jetzt, sind teilweise schon gelaufen, werden ausgewertet. Und wie gesagt, im iterativen Prozess werden genau diese Fragen dann auch ressortübergreifend diskutiert werden.
Gibt es weitere Fragen dazu? Aber Herr Delfs war noch zum Thema Ukraine, richtig?
Ja. Herr Müller, es sind ja jetzt aufgrund der ganzen Vorkommnisse in der Ukraine, haben ja die USA und Großbritannien ihre Strategie verändert. Da jetzt der Einsatz dieser weitreichenden Waffen, der der Ukraine erlaubt worden ist, dann wird auch die Atomwaffenstrategie offenbar angepasst bei den USA. Gibt es denn auf Seiten der Bundesregierung jetzt nochmal eine Neubewertung mit Blick auf die Taurus-Raketen? Können Sie nochmal erklären, warum sowohl die USA als auch Großbritannien den Ukrainern jetzt diese Nutzung erlauben, aber Deutschland eben noch nicht mehr bereit ist, diese Taurus-Waffen zu liefern?
Diese Frage wurde hier, ob es hier einen neuen Sachstand gibt, in dieser Woche in der Bundespressekonferenz besprochen. Soweit ich weiß, hat sich der Kanzler dazu geäußert und mein Minister auch in dieser Woche, dass es hier keinen neuen Sachstand gibt und über die Entwicklungen oder die Entscheidungen anderer Nationen kann ich hier nicht sprechen.
So, gibt es noch weitere Fragen zu dem Bereich? Ach, Herr Jung, ja, Entschuldigung.
Ja, also nochmal Thema Ukraine, Waffen für die Ukraine.
Ja, ich hab's.
Ich würde es mal bei Herrn Wagner probieren zuerst. Sie haben wahrscheinlich auch die Meldung mitbekommen, dass die USA jetzt Antipersonenminen an die Ukraine geben will. Deutschland ist Unterzeichnerstaat und hat auch ratifiziert die Ottawa-Konvention, also das globale Verbot von Antipersonenminen. Auch die Ukraine ist Vertragsstaat. Das heißt, diese Waffen sind international geächtet. Wie reagieren Sie denn auf die Ankündigung der Amerikaner?
Herr Jung, Sie haben ja Sie haben im Grunde ja die Rahmenbedingungen für unsere Positionierung jetzt schon gut referiert. Also es ist doch vollkommen klar, dass wir uns weltweit für die Geltung der Ottawa-Konvention einsetzen. Derzeit gilt das Übereinkommen leider nicht für alle Staaten weltweit, aber es ist doch vollkommen klar, dass wir da eine klare Haltung haben. Zugleich muss man eben aber auch sagen, Russland setzt ja laut glaubwürdigen Berichten in ganz massiven Art und Weise Minen in der Ukraine ein, zu seinem militärischen Vorteil und verstößt da eben gegen vom humanitären Völkerrecht vorgegebene Schutzpflichten gegenüber der Zivilbevölkerung. Und das verurteilen wir aufs Schärfste.
Ja, gut, dass die Russen das einsetzen, war jetzt ja nicht die Frage. Ist ja auch klar. Russland ist aber auch nicht Vertragsstaat. Ukraine ist Vertragsstaat. Das heißt, für die Ukraine gilt das. Da diese Waffe ja international geächtet ist und sie sich laut Artikel 1 dieser Konvention, darf Deutschland irgendjemand auch nicht irgendjemanden in irgendeiner Weise unterstützen, ermutigen oder veranlassen, Tätigkeiten vorzunehmen, die einem Vertrag stand, aufgrund dieses Übereinkommens verboten sind. Das heißt, sie müssen auf die Ukraine einwirken, dass sie diese Waffen, die sie von den Amerikanern bekommen, nicht einsetzen. Verstehe ich das falsch?
Nee, verstehen Sie nicht falsch. Ich bestreite das ja auch gar nicht. Und ehrlich gesagt ist es auch bedauerlich, dass die Ukraine sich zu solchen Schritt gezwungen sieht im Fortgang dieses Krieges. Ich kann aber nur noch mal zum Ausdruck bringen, was für uns gilt. Und für uns gilt eben die Ottawa-Konvention.
Können wir dieses Thema verlassen? Das sieht mir so aus. Dann hat Herr Lee eine Frage zum Ostseekabel. Bitte schön.
Danke. Mein Name ist Shang Yi. Ich bin ständiger Korrespondent von Science and Technology Daily. Meine Frage geht es um den Fall der defekte Ostsee-Datenkabel. Für Europa Presse gibt es einen klaren Verdächtigen. Meine Frage ist, warum liegt der Fokus nur auf chinesischen Schiffen IPEN 3? Haben Sie etwas Neueres Informationen darüber? Dankeschön.
Ich glaube, die Informationen kommen vor allem von den dort Nationen, die vor Ort betroffen sind, und die haben ein chinesisches Schiff meines Wissens identifiziert, was sich in den fraglichen Zeiträumen jeweils in dem Seegebiet befunden hat. Und deswegen gibt es da einen Verdacht. Und dann müssen Sie die Frage, die Sie haben, dann an die örtlichen Stellen dort in, ich glaube, Norwegen und Finnland, oder ist Norwegen oder Dänemark? Schweden und Finnland richten, auf welchen Grundlagen Sie diesen Verdacht ausgesprochen haben.
Aber es gibt vier Schiffe im gleichen Gebiet. Aber warum haben wir nur über drei, nur einen Armer bekommen?
Deshalb, das kann ich Ihnen von dieser Stelle nicht beantworten, sondern das müssen Sie in Norwegen oder Schweden nachfragen. Ich gehe davon aus, dass es da auch Gründe für gibt.
Danke.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Dann sind wir bei Northvolt. Herr Wackert, wollen Sie anfangen?
Ja, genau. Es geht ja schon ganz Wirtschaftsministerium. Ich wollte einfach mal fragen, was es für Konsequenzen von Seiten der Bundesregierung gibt durch den Chapter 11 Zustand in den USA für Northvolt. Kanada will ja Northvolt dort nicht mehr unterstützen, die kanadische Tochter. Wie wirkt sich das auf Deutschland aus? Also die ist ja von dem Chapter 11 nicht direkt betroffen. Und sind da eigentlich, 700 Millionen sind es, glaube ich, sind da schon Mittel eigentlich geflossen von Bund und Land? Ja, also für Heide, es geht ja um Heide, das Projekt, ja.
Sie sind fertig, ja gut. Ja, Herr Wackert, richtig, die Northvolt AG oder im Schwedischen AB für Aktiebolag hat entschieden, dass eben für ihre Muttergesellschaft ein Restrukturierungsverfahren nach dem auch von Ihnen gerade genannten US-Recht nach Chapter 11 begonnen wird. Wir müssen also erstmal zur Kenntnis nehmen, dass es offenbar notwendig geworden ist, hier ein weiteres Verfahren anzustrengen und dass die bisherigen Bemühungen, die Northvolt AG zu stabilisieren, noch nicht den nötigen Erfolg gezeigt haben. Jetzt bezogen auf Ihre Frage, was das für die deutsche Regierung bedeutet. Wir beobachten die Situation natürlich sehr genau, gerade eben auch mit Blick auf die Auswirkung des Vorhabens in Heide. Aber Sie haben es auch gerade gesagt, der jetzt getätigte Schritt, also dieses Restrukturierungsverfahren, das hat erstmal keine unmittelbaren Konsequenzen für die deutsche Projektgesellschaft, die Northvolt 3 Projekt GmbH, wie sie genau heißt, die das Projekt eben in Heide trägt. Also wie gesagt, keine unmittelbaren Konsequenzen. Wir sehen ja hier auch, dass für die deutschen Tochtergesellschaft, und das ist die deutsche Tochtergesellschaft, wie ich sie gerade genannt habe, eben nicht die Restrukturierung gilt. Das will ich nochmal unterstreichen. Und ansonsten haben Sie die Mittel auch angesprochen. Und bei den Mitteln ist es so, dass hier eigentlich bisher keine Auszahlung erfolgte.
Gab keine Auszahlung bisher, und wann soll die erfolgen und wird die erfolgen? Ist das jetzt erstmal unabhängig von den Vorgängen da in den USA, sage ich mal?
Also das Unternehmen hat die Fördermittel bisher nicht in Anspruch genommen.
Das heißt, sie stehen aber zur Verfügung, wenn das Unternehmen die in Anspruch nehmen will, bekommt sie sie auch.
Also wir können ja Mittel immer nur nach Projektfortschritten auch geben. Ne? Das ist natürlich, dieser Grundsatz gilt ja.
Ja, aber seit März ist das ja im Bau.
Das ist richtig. Es ist aber eben so, dass die Fördermittel, die wir ja hier nach europäischem Recht und einem dem entsprechenden Unterstützungsrahmen auch geben, vorher erst eben nicht in Anspruch genommen worden sind.
Herr Delfs war da, glaube ich, auch dran interessiert an dem Thema. Dann gebe ich das mal dahin.
Herr Haufeld, wenn ich mich recht entsinne, gab es doch auch Überlegungen seitens Ihres Ministeriums, einen KfW-Kredit noch für Northvolt zu gewähren. Können Sie kurz darlegen, warum diese Pläne am Ende nicht weiterverfolgt worden sind? Also was war der Ausschlag, dass die Bundesregierung sich entschieden hat, da nicht noch mehr Fördermittel möglicherweise einzusetzen oder Kredit?
Also zum KfW, zu einem möglichen KfW-Engagement, das müssten wir nachliefern. Dazu kann ich mich jetzt derzeit nicht äußern. Ich habe gerade aber noch mal wegen der Frage von Herrn Wackett nachgeschaut. Also das Unternehmen hat sich ja auch selbst bezüglich der Fördermittel derart geäußert, dass das Unternehmen diese vorerst nicht in Anspruch nimmt.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Sie meinten nicht vielleicht den Zukunftsfonds und die KfW, Herr Delfs?
Okay. Die Frau Vorsitzende möchte eine Frage stellen.
Nee, möchte sie nicht. Ich wollte es nur mal in die Richtung lenken, wo es vielleicht hingehört. Okay, gut, reicht's nach. Sehr gut. Herr Lehmann hat eine Frage zu einem anderen Unternehmen mit einem ähnlich klingenden Namen, aber einem anderen Fall. Danke. Also Sie haben den besseren Winkel, Herr
Franke. Ja, meine Frage an Wirtschaftsministerium. Und zwar vor ein paar Monaten Bundesminister Habeck zusammen mit dem dänischen Wirtschaftsminister haben eine Firma Novonesis in Berlin besucht, also eine Biotechnologie große Firma. Und damals wurde versprochen, dass diese dänische Firma, die Novo Holding gehört, die wird hier auch ihre Geschäfte erweitern. Und nach halbem Jahr die Firma entscheidet sich, Geschäft zu schließen. Und der Grund ist einfach, dass Deutschland nicht als attraktiver Standort ist. Ich wollte fragen, welche Konsequenzen zieht Ihres Haus von solchen Entscheidungen von den Firmen? Weil Novonesis ist noch nicht der einzige Unternehmen in diesem Bereich, der aus Deutschland sich zurückzieht. BioNTech auch mit Krebsforschung eine Vereinbarung mit britischen Regierungs gemacht. Also was macht Wirtschaftsministerium, um tatsächlich dieses Trend zu ändern?
Also ich kenne diesen Vorgang mit diesem Unternehmen, das Sie jetzt hier nennen, nicht, muss ich ganz klar sagen, ist mir nicht bekannt, was da bei diesem Unternehmensbesuch besprochen worden ist. Das kenne ich nicht. Kann ich spontan nicht mich zu diesem Unternehmen, dänischen Unternehmen, wie Sie meinen, kann mich momentan nicht äußern.
Dann würde ich ganz allgemein fragen, dieses Trend, dass 78 Befragten bei IFO antwortet, dass in den letzten 10 Jahren hat sich die Situation, wenn es um Deutschland als Wirtschaftsstandort verschlechtert und 48 sagt, dass der Trend wird fortsetzen. Was macht Wirtschaftsministerium, um dieses Trend zu ändern?
Also, wie Sie wissen, steht die deutsche Wirtschaft vor einer Reihe Herausforderungen. Da gibt es Licht und Schatten. Das gibt sowohl positive Entwicklungen als auch Entwicklungen, die uns deutlich sagen, dass weitere Anstrengungen nötig sind. So hat es der Minister ja auch immer wieder deutlich gemacht, dass die Wettbewerbsbedingungen weiter verbessert werden müssen, dass wir auch nochmal genauer schauen müssen auf die Entwicklung der Energiepreise, die natürlich durch die Energiekrise, durch die wir gegangen sind, erhöht worden sind, auch nicht teilweise wieder zu dem Niveau zurückkommen, wie wir es vor der Krise hatten. Sie wissen, dass wir das Fachkräfteeinwanderungsgesetz deutlich vereinfacht haben und den Zugang eben auch für ausländische Fachkräfte verbessert haben, dass es aber trotzdem auch weiterum notwendig ist, weitere Maßnahmen zu treffen, um das Arbeitskräfteangebot insgesamt zu erhöhen. Das ist zum Beispiel auch eine der Bereiche, in der es weitere Verbesserungen geben müsste. Gleichzeitig will ich aber auch betonen, dass es eine Reihe von Entwicklungen gibt, wie zum Beispiel eben bei der Inflation, die positiv wirken auf die Wettbewerbsbedingungen. Also die Inflation ist deutlich zurückgegangen. Wir konnten die Gasmangellage abwenden. Die Energieversorgung ist insgesamt deutlich gesichert worden. Das hat alles sehr viele Anstrengungen gekostet, aber natürlich auch die Wettbewerbsbedingungen herausgefordert. Jetzt haben Sie nochmal vielleicht Investitionen direkt angesprochen. Wir haben uns in den letzten Monaten auch genauer nochmal angeschaut, wie die Gründungsbedingungen sind in Deutschland. Wir haben ja eine Kapitalmarktinitiative auch auf den Weg gebracht, damit eben Unternehmen gerade in besonders zukunftsorientierten Technologien in Deutschland besser Wagniskapital generieren können. Ein großes Problem, wenn man das vergleicht weltweit, stehen wir dort nicht so gut da. Deswegen eben hier eine Initiative, die damals noch die gesamte Ampelregierung vorangebracht hat, um Wagniskapitalzugang deutlich zu erleichtern, gehebelt durch öffentliche Gelder. Ein wichtiges Signal für Investitionsbedingungen in Deutschland. Und dann haben wir auch gezielt nochmal die Bedingungen angeschaut für Gründung und Übergabe von Unternehmen in einem sogenannten Praxischeck, um dort weitere Erleichterungen vorzunehmen. Also auch das ist eine Maßnahme, die angelaufen ist und die im Grunde genommen vor einer Verabschiedung von Regelungen entsteht, die also eine mögliche neue Regierung dann auch aufnehmen könnte. Das heißt, wir sind uns der Situation der Unternehmen an der Stelle sehr bewusst. Ich will aber auch darauf verweisen, wir haben ja auch vorhin mit einem Termin gesprochen, wo der Bundeskanzler nächste Woche ist, wo es eine, wie gesagt, eine neuere Investition gibt in Deutschland. Es gibt zahlreiche neue Investitionen in Deutschland trotzdem, trotz dass es Schwierigkeiten gibt, dass es auch hier und da Aspekte gibt, die schwierig bei den Wettbewerbsbedingungen sind. Es ist also nicht so, dass Deutschland für Unternehmen uninteressant wird. Das ist überhaupt nicht der Fall. Deutschland ist weiter ein interessanter Investitionsstandort.
Gibt es zu diesem Thema weitere Fragen? Weil ich habe noch Meldungen. Ich habe noch eine Meldung von Frau Jeckels und eine Meldung von Herrn Jung. Und sehe, glaube ich, dann auch keine weiteren. Frau Jeckels, dann wechseln wir das Thema.
Herr Hebestreit, Sie haben ja gerade eben das Medizinforschungsgesetz angesprochen. Was sagt denn eigentlich der Bundeskanzler zu den deutlichen Indizien, dass das Medizinforschungsgesetz spezifisch für den US-Pharmakonzern Eli Lilly umgeschrieben wurde? Konkret geht es dabei um die geheimen Arzneimittelpreise, die mehr Kosten für die Krankenkasse in Milliardenhöhe bedeuten würden.
Ich glaube, Sie können diesen Vorwurf formulieren, aber Sie können nicht belegen, dass es mehr Kosten generieren würde. Es hat auch keine Verbindung gegeben zwischen der Ansiedlung des Unternehmens in Rheinland-Pfalz und dieser Gesetzesänderung, sondern es war vielmehr so, dass wir damals in die Vorleistung getreten sind mit diesem Transparenzgesetz, alle anderen Länder allerdings dem nicht gefolgt sind und somit war es eine Schwächung des Standorts Deutschland. Und dadurch haben wir eine Konsequenz gezogen, die auch dann ein wichtiger Punkt war, um das Abwandern von Pharmaunternehmen aus Deutschland dem entgegenzuwirken. Also es ist jetzt eher so, dass wir das Gefühl haben, dort sehr im internationalen Geleitzug zu gehen und es nicht dazu kommt, dass deutsche Patientinnen und Patienten höhere Preise zahlen müssen als anderswo, weil sie transparent dann als Benchmark für andere Länder genommen werden.
Wir wissen inzwischen aus Dokumenten aus dem BMG, dass Eli Lilly der Bundesregierung mehrfach klargemacht hat, man werde nur dann eine Fabrik in Alza eröffnen, wenn die Bundesregierung die geheimen Arzneimittelpreise einführt. Und etwas später kam dann aus dem BMG eine Nachricht an den CEO von Eli Lilly, man werde dem Wunsch der Firma nachkommen. Stellt sich die Frage, kostet es 3 Milliarden Euro und 1.000 Arbeitsplätze, sich in Deutschland ein Gesetz zu kaufen?
Frau Jeckel, ich wundere mich so ein bisschen. Es gab auch dazu parlamentarische Anfragen und auch Antworten, die den Zeitablauf, den Sie nahegelegt haben, nicht bestätigt haben. Also die Entscheidung, die Investitionsentscheidung der Firma ist deutlich vor dem, was Sie jetzt gerade geschildert haben, ergangen.
Also weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Dann Herr Jung.
Herr Beschreiter, da das ja heute alles schon traurig genug war, wollte ich mal mit was Positivem enden. Der Kanzler ist ja jetzt wieder Kanzlerkandidat. Sie hatten ja am 11. November gesagt, dass er das natürlich sei. Hat er sich gewundert, wie natürlich, unnatürlich die letzten 10 Tage waren?
Nein, hat er nicht. Ich glaube, der Kanzler hat immer wieder deutlich gemacht. Er hat ja auch gesehen, dass es innerhalb seiner Partei, wenn ich da kurz den Ausflug in die Parteipolitik machen darf, innerhalb seiner Partei Gesprächsbedarf gegeben hat. Und dieser Gesprächsbedarf ist jetzt vollzogen und es herrscht Klarheit. Und insofern gelten meine Worte vom 11. November fort. Er ist der natürliche Kanzlerkandidat als Kanzler und er ist jetzt auch der Kanzlerkandidat der Partei, beziehungsweise ich glaube am Montag soll er nominiert werden.
Aber angesichts seiner Verkürzung der G20-Reise und so weiter schien diese Natürlichkeit ja dann doch nicht vorzuherrschen, weil Sie ja selbst meinten, gab ja Gesprächsbedarf, also war ja eng.
Ja, man kann ja die Augen nicht vor der Realität verschließen, aber wir haben die G20-Reise, muss ich fairerweise sagen, nicht verkürzt. Er hat G20 ganz regulär absolviert. Eine weitere Station, die uns nach Mexiko geführt hätte, die wurde dann nicht mehr wahrgenommen. Aber auch geplant schon in der vergangenen Woche.
Und ich gucke ein bisschen auf die Uhr, Herr Jessen. Wir sind schon über die Zeit.
Ja, geht schnell. Herr Müller, ja. Davon ausgehend, dass Sie auch sozusagen Ihr Ohr am Puls der Truppe haben, ist man dort eigentlich froh, dass der Verteidigungsminister nun seine ganze Energie, Arbeitskraft dem Amt widmen kann und sich nicht in den nächsten Monaten zusätzlich etwelchen Aufgaben als Kanzlerkandidat zuzuwenden hätte? Freut man sich in der Truppe darüber?
Sehen Sie es mir nach, wenn ich nicht über die gesamte Truppe reden kann. Was ich vernehme, ist, dass alle glücklich sind, dass viel passiert im Verteidigungsressort in den letzten Monaten, in den letzten beiden Jahren im Bereich Personal, Material, im Bereich der Rahmenbedingungen, die für die Truppe gut in die richtige Richtung verändert werden. Da sind alle sehr, ich denke, zufrieden und blicken jetzt nach vorne her.
Ich sehe das als eine dezente Form der Bestätigung, dass man überwiegend sehr einverstanden ist mit dieser Nichtkandidatur.
Ich habe nur gesagt, was der Eindruck ist zu dem, was aktuell in den letzten Monaten passiert ist. Und ich habe auch nochmal gesagt, ich kann nicht für die Truppe in Gänze sprechen.
Also in diesem optimistischen Swing muss ich jetzt doch leider noch etwas Pessimismus oder nicht Pessimismus, sondern was Trauriges sozusagen einfügen. Herr Funke aus dem Bundesinnenministerium möchte sich nämlich gerne von uns verabschieden und hat das Wort.
Vielen Dank.
Ja.
Gut. Doch. Genau, ich würde gerne noch mal kurz zur der Frage von Herrn Delfs reagieren. Sie hatten ja nach dem Engagement des Bundes nochmal gesprochen oder das angesprochen bei Northvolt. Da würde ich gerne darauf hinweisen, dass wir während des Restrukturierungsverfahrens uns über solche möglichen Risikopositionen, ich glaube, Sie sprechen da das Thema der Wandelanleihe an, uns nicht äußern. Das ist wirklich erstmal wichtig, dass das Restrukturierungsverfahren jetzt hier losgeht und wie etwas dann seitens des Bundes weitergeht, darüber können wir hier nicht spekulieren. Das war's. Danke. Jetzt die Bühne frei.
Herr Funke.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich von Ihnen kurz verabschieden. Das war heute zumindest vorerst meine letzte REC-PK als Sprecher für das BMI. Ich wechsle an die ständige Vertretung Deutschlands bei der EU in Brüssel und freue mich auf die neuen Herausforderungen und Aufgaben. Es war für mich eine sehr besondere Zeit, hier für das BMI sprechen zu dürfen. Und ich hoffe, dass ich meinen Beitrag dazu leisten konnte, die Entscheidung des BMI hier angemessen zu erläutern. Ich wünsche Ihnen alles Gute und auf Wiedersehen.
Herr Funke, wir wünschen Ihnen auch alles Gute. Vielen Dank, dass Sie uns immer zur Verfügung gestanden haben. Die neue Verwendung, sagt man dann, glaube ich, in Ihrer Branche.
Deutsch, ja.
Es lässt ja vielleicht darauf hoffen, dass Sie einigen von uns wieder begegnen werden und einen guten Start und eine gute Hand in der neuen Tätigkeit. So, damit schließe ich die Pressekonferenz.